Die folgende Folge wurde vor dem Einmarsch von Russland am 24.02. in die Ukraine aufgenommen. Aus diesem Grund gehen wir auch während der Folge nicht auf diese Geschehnisse ein.
Auf www.mitmilchundzucker.at haben wir einen Punkt, der heißt Stay with Ukraine, wo wir alle Links zu Spendenmöglichkeiten und Organisationen gepostet haben, sowie zur Podcast-Folge von 28. Februar mit Anna aus Kiew. Und wir würden uns sehr wünschen, dass ihr das anhört, weil es wichtig ist, auch Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Together, talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter mir haben wir unsere heutige Gästin, und zwar ist das die Jenny. Hallo Jenny.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Wir haben dich über Instagram gefunden, wo wir dein Profil gesehen haben und uns gedacht haben, also wenn man darüber keinen Podcast machen kann, worüber dann? Ich erzähle mal kurz, was du machst und wer du bist. Dein Name ist Jenny. Du betreibst, wie ich schon gesagt habe, einen Instagram-Account und einen Blog zum Thema Zöliakie. Du bist selber im April 2017 mit Zöliakie diagnostiziert worden, hast davor ziemlich viele Untersuchungen, kann ich mir vorstellen, durchlaufen und hast dann im Endeffekt die Diagnose bekommen und hast beschlossen, anderen Leuten, die dieselbe Diagnose haben, ein bisschen zu helfen, vor allem gerade im Beginn der Diagnosenzeit zu helfen. Wie orientiert man sich dadurch? Was passiert eigentlich mit einem, was kann ich jetzt essen und was nicht? Und darum soll es auch ein bisschen heute gehen. Und deswegen bin ich schon ruhig und übergebe an die Brenda, die das Thema erklärt.
Also wir haben das Thema, aber ein bisschen Brot kannst du ja essen. Klischeefreies Leben mit Zöliakie. Die Liste der Klischees über Zöliakie ist lange. Und vielleicht haben wir alle schon das eine oder andere bedient. Wir wollen heute mit dir über die Autoimmunerkrankung Zöliakie sprechen, über deine eigene Geschichte, über den Umgang mit Klischees und warum du den Blog gegründet hast. Also wir wollen mit dir heute sprechen über die Klischees in deinem Leben, wie du die bekämpfst und was wir vielleicht auch nicht wissen. Weil wir machen manchmal so Folgen, so Podcast-Episoden, wo wir über so Mindfield sprechen, über so Fettnäpfchen, wo man mit beiden Füßen reinspringt. Und ein bisschen ist das so eine Folge heute für uns. Und wir werden uns sehr bemühen, da nicht alle Klischees zu bedienen, die du schon gehört hast. Aber wir wollen auch andere Menschen irgendwie aufklären, was Sache ist. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Und die Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Film oder Serie?
Serie.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Das kommt immer drauf an, was am Tag geplant ist. Eher früh aufstehen, würde ich sagen.
Inspiration hole ich mir durch.
Ich würde sagen, Momente der Stille.
Als Kind wollte ich werden.
Tatsächlich Busfahrerin.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Leckerem, selbstgekochtem, glutenfreien Essen.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Spontan fallen mir da ganz viele Situationen ein. Aber als Zöli würde ich sagen, was ich am meisten vermisse, ist es, das klingt jetzt vielleicht blöd, als nicht Betroffener kann man sich das nicht vorstellen, aber Buffet essen. Das ist so etwas Simples, ja. Aber einfach an ein Buffet zu gehen und alles essen zu können, was man will, das gibt's halt als Zöli einfach nicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe früher immer so gern Running Sushi gegessen. Und ich würde mich da gern nochmal dran erinnern und das sehen, was ich da alles gegessen habe.
Abschalten kann ich am besten bei?
Bei Spaziergängen in der Natur.
Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
Tatsächlich, glaube ich, beim Bloggen.
Danke sagen möchte ich.
An meinen Körper, dass er mir zwar eine Autoimmunerkrankung geschenkt hat, aber ansonsten sehr gesund ist.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz.
Unsere Gästinnen und Gäste haben immer ein bisschen Angst, weil man oft vermuten kann, dass das alles aus der Pistole geschossen kommt, was bei dir tatsächlich der Fall war.
Also. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe sehr, sehr viele Folgen gehört.
So mögen wir das, wenn die Leute vorbereitet zu uns kommen. Nein, wir nehmen natürlich auch unvorbereitete Gäste, ist alles kein Thema. Aber dann schieße ich gleich mal die erste mit Milch und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, wie du wahrscheinlich weißt dann, was ist oder war denn der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft, in der man den getrunken hat oder die Umgebung.
Genau, für mich ist Kaffee tatsächlich so ein richtiges Genussmittel. Also ich trinke das ganz selten, vielleicht 3-4 Mal im Monat, wenn überhaupt. Das heißt nicht in der Früh zum Wachwerden, sondern wirklich, wenn ich sage, ich habe jetzt Zeit, ich kann mich hinsetzen, ich kann den genießen, ein Gespräch führen. Und den besten Kaffee, den ich jetzt in Erinnerung habe in den letzten Jahren, war in Wien in einem Café, das eben 100% glutenfrei ist. Das heißt, die ganze Karte ist wirklich glutenfrei. Und das heißt, ich kann dort alles bestellen, jedes Getränk, jedes Gericht. Das ist, glaube ich, für Nicht-Betroffene was ganz Normales. Also da macht man sich keine Gedanken darüber. Aber wenn man normalerweise immer im Restaurant nachfragen muss und genau überlegen muss, diskutieren muss mit dem Kellner, vielleicht sogar in die Küche geht, dann ist das so ein schönes Gefühl, wenn man einfach in einem Café sitzt und man weiß, man kann ja alles essen. Und dann kann man so richtig, ich kann mich erinnern, ich habe so richtig entspannt meinen Kaffee getrunken, habe so diese Karte durchgeblättert und dachte, ah, schön. Also für mich war das so ein Glücksgefühl, ein richtiges.
Kannst du Kaffee sonst ganz normal trinken oder musst du da auch auf Sachen aufpassen?
Also Kaffee an sich ist glutenfrei. Wäre mir noch nie ein glutenhaltiger Kaffee untergekommen. Aufpassen muss man natürlich bei Kaffeemischungen. Also wenn es zum Beispiel ein Kaffee aus dem Supermarkt ist, ob da was dazugesetzt ist oder ob es ein Kaffee mit Aroma ist oder mit Gewürzen. Und natürlich im Kaffeehaus muss man auch aufpassen, welche Milch zum Beispiel verwendet wird. Weil zum Beispiel die normale Hafermilch ist nicht bei Zöliakie geeignet, weil die nicht wirklich glutenfrei ist. Aber bei einem normalen Espresso, also einem schwarzen Kaffee, ist es normalerweise ziemlich safe.
Du hast es beschrieben, dass Kaffee trinken für dich so was Besonderes ist. Glaubst du, dass du seit deiner Diagnose viel bewusster lebst und viel bewusster konsumierst?
Absolut, ja. Also das ist auch einer so für mich der positive Aspekt an der Diagnose, dass ich sage, ich schaue jetzt wirklich drauf, was esse ich denn? Also man nimmt so ein Produkt im Supermarkt in die Hand, man liest die Zutaten und manchmal, auch wenn es glutenfrei ist, dann lege ich es wieder zurück, weil mir erst aufgefallen ist, wie viel Zusatzstoffe oder Zucker oder, weiß ich nicht, Aroma in manchen Sachen drinnen ist, wo man wirklich denkt, möchte ich das wirklich essen? Genau, ich esse viel bewusster, ich schaue viel mehr drauf, was ich esse. Und man entwickelt, finde ich, auch eine ganz andere Beziehung zu Lebensmitteln. Also man beschäftigt sich viel mehr damit. Ich habe so viele neue Pseudogetreide kennengelernt oder Gemüsesorten oder andere Gerichte, wo ich vorher gar keine Ahnung hatte, immer so meine Standardsachen gegessen habe. Und jetzt habe ich eben entdeckt, es gibt so viel da draußen. Man kann so viel entdecken und deswegen absolut, also ich esse viel, viel bewusster seitdem, ja.
Aber vielleicht fangen wir ein bisschen von vorne an, weil wir reden jetzt schon mitten im Thema. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das bei dir war, also wie du zur Diagnose Zöliakie gekommen bist?
Ja, also Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Es wird oft so ein bisschen in denselben Korb geworfen wie eine Laktoseintoleranz oder Histamin, sind aber eigentlich grundverschiedene Sachen. Eine Zöliakie ist eben oft genetisch bedingt. Und bei mir war es so, dass jemand in meiner Familie auch Zöliakie hatte. Und weil es eben genetisch oft ist, sagt man, wenn jemand im nahen Umfeld, im ersten Verwandtheitsgrad die Diagnose hat, dann sollen sich auch alle anderen einfach mal kontrollieren lassen, einfach mal die Werte testen lassen. Und die andere Person in meiner Familie hatte ganz schlimme Symptome. Also einmal nur irgendwie ein Brösel gegessen und sofort 3 Tage am Klo. Und ich hatte nie irgendwas. Und darum dachte ich für mich, na, also ich habe sowas nicht. Habe aber dann einfach bei einer Vorsorgeuntersuchung, die ich jedes Jahr mache, diese Blutwerte mittesten lassen, die Antikörper, einfach damit es für mich ausgeschlossen ist. Und war dann ziemlich überrascht, dass meine Werte, ich glaube, es waren 500 Mal über dem Referenzwert, also deutlich drüber. Und meine Ärztin hat damals gesagt, na, es ist schon fix. Aber eigentlich als Erwachsener zur gesicherten Diagnose muss man danach auch eine Magenspiegelung machen, also eine Dünndarmbiopsie. Das hat dann ziemlich lange gedauert. Also ich hatte die Blutuntersuchung schon im November. Hab dann müssen einen Termin ausmachen. Ich habe mich ja da gar nicht ausgekannt, was das ist und so. Hatte wahnsinnig Angst. Ich hatte den Termin dann erst im März. Hab 3 Monate wirklich mir Gedanken und Sorgen gemacht wegen dieser Magenspiegelung. Hab dann die Woche davor gar nicht schlafen können, obwohl ich es eben mit Sedierung gemacht habe und allem. Im Endeffekt war es dann überhaupt nicht schlimm und es war auch nach wenigen Minuten schon wieder vorbei. Und dann musste ich aber nochmal 3 Wochen auf das Ergebnis warten. Und obwohl ich schon eben jemanden in meinem Familienkreis hatte, die betroffen war, war ich trotzdem total unvorbereitet. Also ich kann mich erinnern, und obwohl meine Blutergebnisse auch schon ziemlich eindeutig waren, bin ich da so ganz unbekümmert zum Arzt gegangen. Und der hat damals gesagt, ja, Frau Marini, Sie haben Zöliakie. Und ich war so, okay. Mehr hat er nicht gesagt und ich war so, na gut, okay, dann habe ich das jetzt. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann am Weg nach Hause gegangen und dachte dann auch so ganz klischeehaft, ja, dann esse ich halt kein Brot mehr. Also ich war mein eigenes Klischee eigentlich und habe das am Anfang so ein bisschen verdrängt. Ich dachte so, ja, dann habe ich das halt und ja. Und habe danach eigentlich mit Freunden gesprochen und anderen Betroffenen. Und dann habe ich es wirklich realisiert, oh, das ist ja mehr als kein Brot essen. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die bleibt ein Leben lang, das ist nicht heilbar. Und das ist doch, das wird mein Leben verändern. Und das war damals für mich ganz schön hart. Vor allem, weil ich eben eine stille Zöliakie habe. Das heißt, eine Zöliakie ohne Symptome. Also ich hatte davor überhaupt keine Probleme oder Beschwerden. Ich konnte, weiß ich nicht, 5 Pizza auf einmal essen und ich hatte überhaupt keine Reaktion. Ist aber total häufig, also keine merkbaren Symptome. Was aber trotzdem passiert, ist nämlich bei dieser Autoimmunerkrankung, dass der Darm geschädigt wird. Das heißt, man isst Gluten, ich merke es nicht, andere sitzen, wie gesagt, tagelang am WC, aber der Darm wird geschädigt und dadurch kann er keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Dadurch entstehen Folgeerkrankungen. Ja, im schlimmsten Fall sogar ist das Krebsrisiko deutlich erhöht. Und deswegen war das schon ein Schock für mich, dass die Diagnose so plötzlich dahergekommen ist. Und es war für mich am Anfang wirklich schwer zum Akzeptieren. Also die ersten Monate war ich so, na, das kann nicht sein. Und ich habe dann noch im Internet stundenlang recherchiert, habe mir gedacht, das kann doch irgendeinen anderen Grund haben. Oder ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich da überhaupt nicht damit abgefunden. Und habe dann ein paar Monate später noch einen Kontrolltermin gehabt bei meinem Arzt. Und ich habe das auch angesprochen, dass ich glaubte, das war ein Fehler, die Diagnose. Ich glaube das nicht. Und er so, naja, das müssen Sie schon glauben. Der Befund ist ziemlich eindeutig. Und damit war dann wirklich so meine letzte Hoffnung vorbei. Und ich war so, okay, na gut, ich habe das jetzt. Und wenn ich das habe, dann mache ich das Beste draus. Weil ändern kann ich sowieso nicht. Dann muss ich irgendwie damit leben und möglichst gut.
Du hast vorher gerade gesagt, dein Arzt hat dann halt einfach die Diagnose gesagt, so ja, Sie haben Zöliakie und das war's dann. Wie hast du dir das ganze Wissen drumherum angeeignet? War das dann trotzdem bei einem anderen Arzt oder war das einfach Selbststudium mit Dr. Google oder wie lernt man darüber?
Ja, ein großer Teil war tatsächlich Dr. Google am Anfang. Eigentlich sollte man danach eine Ernährungsberatung haben. Wird aber in der Praxis oft nicht gelebt. Ich habe viel gegoogelt. Ich hatte, wie gesagt, jemanden in meinem Familienkreis, wo ich auch ein bisschen Unterstützung bekommen habe. Ein guter Anhaltspunkt war auch die Österreichische Zöliakie-Gesellschaft. Das ist eben ein Verein für Betroffene, wo man gerade am Anfang viel Unterstützung bekommt, die einen Tipps geben, wo es Infomappen gibt, Veranstaltungen. Und da kommt man so ein bisschen rein in das Thema.
Also das Thema Zöliakie, ich meine, du sprichst es auch an, es hat natürlich bei Leuten, die jetzt nicht symptomfrei sind wie du, hat das die Auswirkung, dass sie halt tagelang am Topf sitzen. Das ist jetzt auch ein Thema, das jetzt nicht gar nicht so einfach ist, ja, dass es auch immer so schambehaftet ist. Wie bist du dem begegnet, wenn du mit Leuten geredet hast und die haben dann gesagt, aha, wie geht's denn und so, oder bist du immer sehr offen damit umgegangen?
Ah ja, also ich bin schon so offen damit umgegangen. Ich habe es natürlich leicht, weil ich keine Symptome in dem Sinn habe. Also wenn ich jetzt etwas versehentlich glutenhaltiges essen würde, ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken. Dadurch ist es für mich natürlich leichter. Ich habe aber auch gemerkt in den letzten Jahren, dass es, wenn man Zöli-Freunde trifft, ist das normal, dass man über solche Themen spricht. Vielleicht, weil man es halt gerade mit anderen nicht so offen besprechen kann, aber wenn man selber betroffen ist und weiß, was sowas bedeutet, inzwischen bin ich da ziemlich offen und ich finde auch, es sollte auch kein Tabuthema sein, weil es ist eine Autoimmunerkrankung und man kann sich ja nicht aussuchen und ich finde es gut, wenn man sich austauschen kann.
Und wie du am Anfang mit deinen Freunden darüber gesprochen hast oder mit Bekannten oder Familie oder so, die das nicht kennen und nicht wissen, was das bedeutet und wie gefährlich das auch ist. Wie oft hast du gehört, naja, ich bin auch glutenunverträglich und ich vertrag das nicht so gut und so. Wie oft hast du das bis dem Klischee begegnet eigentlich?
Ja, tatsächlich öfter, als man glauben könnte. Also das ist oft die gleiche Reaktion. Ja, ich habe das auch mal gehabt als Kind, das hat sich dann verwachsen, das ist auch so ein Mythos. Oder die Freundin, der Nachbarin, der Schwägerin, der Tante hatte das auch, aber mit Pendeltechnik ist es dann weggependelt worden. Also es gibt einerseits sehr viel Unwissen über die Zöliakie, andererseits aber auch, wie du sagst, sehr viel Vorurteile und Klischees. Und für mich ist es so, wenn jemand etwas nicht darüber weiß, ist das völlig in Ordnung, weil woher auch? Wenn ich denke, vor meiner Diagnose habe ich auch kaum was darüber gewusst. Es gibt so viele Krankheiten auf der Welt, man kann sich nicht überall auskennen. Also ich erwarte das auch nicht. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist teilweise halt diese Ignoranz. Also wenn Kommentare kommen wie, das gab es früher auch nicht, finde ich da manchmal ein bisschen schwierig. Das begegnet dann immer wieder. Das Positive dran, man wirkt dann wirklich stark, weil man mit solchen Kommentaren immer wieder konfrontiert ist und man lernt, für sich einzustehen.
Ich möchte auch nicht Leute, die glutenunverträglich sind, das runterspielen und sagen, dass das alles eh wurscht ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man eine Erkrankung hat, wie du, eine Autoimmunerkrankung, dass das immer verglichen wird mit Leuten, die sagen, ich ernähre mich auch Low Carb, weil ich abnehmen möchte, ist das, glaube ich, ein Vergleich, der sehr hinkt und wo es auch sehr schwierig ist zu sagen, naja, ich habe es halt nicht ausgesucht. Ja.
Genau, ja. Also es gibt ja auch viele Menschen, die freiwillig auf Gluten verzichten, weil sie entweder sagen, sie fühlen sich damit besser oder sie versprechen sich einen gesundheitlichen Vorteil dadurch. Das ist natürlich was anderes, wie du sagst, weil das ist die Wahl. Mhm. Weil, also klassisches Beispiel im Restaurant, man bestellt einen Salat, klärt dann als Zöliakie-Betroffener nochmal ab, ist das Dressing eh glutenfrei, sind da ist kein Brot dabei etc. Und dann kommt dieser Salat mit Croutons oben drauf. Und das ist natürlich für uns Zölis dieses Horrorszenario, weil diese Brösel sind dann überall drinnen und wir können das nicht mehr essen, weil es halt wirklich nicht mehr glutenfrei ist. Für jemanden, der aber einfach sagt, er verzichtet auf Gluten, weil es ihm dann besser geht oder weil er sich dafür entschieden hat, für den sind natürlich ein paar Croutons egal. Und das ist, ja, man kann sich vergleichen, ob man jetzt medizinisch bedingt glutenfrei essen muss oder ob es wirklich eben eine Wahl ist, wo man auch jederzeit sagen kann, na gut, heute mache ich eine Ausnahme. Bei Zöliakie gibt es keine Ausnahme.
Wir haben vor 1,5 Jahren circa zwei Sozialarbeiter zu Gast gehabt und die haben etwas gesagt, wo man gedacht hat, das trifft vielleicht auf Zöliakie auch ein bisschen zu, weil sie gesagt haben, wenn sie Suchtbetroffene haben, ist es immer wichtig, am Anfang zu erklären, dass es auch andere Dinge gibt, die gut sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn man die Diagnose bekommt, sagt, okay, Gluten ist vorbei, dass man im ersten Moment einmal ein bisschen Unterstützung braucht, sagen, okay, ich kann trotzdem Dinge essen und ich kann trotzdem essen gehen und das Leben kann schon Spaß machen, auch ohne dem. Und ich stelle mir vor, dass das vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ist am Anfang.
Ja, absolut. Also ich bin ganz in viel Austausch mit gerade mit Neubetroffenen, also bekomme ganz viele Nachrichten. Und teilweise ist es wirklich so, dass Menschen schreiben, sie haben das Gefühl, ihr Leben ist zu Ende. Sie wissen nicht weiter. Wie soll das weitergehen? Was können sie überhaupt noch essen? Wie sollen sie jemals wieder auswärts essen gehen? Oder Freunde treffen im Restaurant? Also gerade am Anfang, die Diagnose kann eine wirkliche Herausforderung sein. Weil es ist eben nicht nur einerseits, dass du wirklich 100% glutenfrei isst ab sofort. Das heißt, das ganze Zutatenlesen ist schon teilweise eine Challenge für sich. Wirklich zu erkennen, ist etwas glutenfrei oder nicht, weil es gibt ja noch mehr als Weizenmehl. Und dann ist es aber auch einerseits diese psychologische Herausforderung, weil man eben mit wenig Bewusstsein konfrontiert ist oder wenig Akzeptanz oder dass man sich rechtfertigen muss. Und dann auch noch eben, dass man jetzt wirklich sich raustraut. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Nachricht von einer Dame bekommen, die gesagt hat, sie war jetzt seit 3 Jahren nicht mehr auswärts essen, weil sie traut sich nicht. Sie hat dadurch irgendwie ihren sozialen Kontakte verloren, weil sie gesagt hat, die wollen nicht immer zu ihr kommen und sie fühlt sich so isoliert durch diese Zöliakie. Und mir hat das so im Herzen wehgetan. Ich dachte, ich wollte am liebsten hinfahren und die Frau umarmen und mit ihr essen gehen. Weil man kann das mit Zöliakie, man kann essen gehen, man kann Freunde treffen, man kann ja sein Leben genießen. Es ist halt nur anders. Es ist eine Herausforderung, aber es ist machbar, ja.
Ich glaube, dass vor allem die Umstellung wahrscheinlich wahnsinnig schwer ist, weil es ist ja eigentlich dann von einem Tag auf den anderen hast du den Befund und du weißt dann quasi, okay, ich habe Zöliakie. Aber jetzt sehr extrem ausgesprochen, du kannst ja theoretisch am Abend davor, bevor du den Termin hast beim Arzt, kannst du noch eine Pizza reinhauen und dann am nächsten Tag kommst du raus beim Arzt und weißt, okay, und was jetzt? Also von einer Minute auf die andere musst du quasi dein komplettes Leben umstellen und auch wissen, worauf du jetzt schauen musst und was du darfst und was du nicht darfst.
Genau, es hat auch viel mit Routinen zu tun. Also ich kann mich erinnern, vor meiner Diagnose, ich habe mir jeden Tag in der Früh beim Ströck so ein Cranberry-Wecker geholt. Das war mein Standard-Frühstück in der Früh. Und dann ist es mir auch nochmal passiert. Also als ersten paar Tage bin ich dann automatisch nicht mehr hingegangen, weil ich so oft, ja, das kann ich nicht mehr. Und ich glaube, es war so 5 oder 6 Wochen später. Ich war zu spät dran und dachte, ich muss noch schnell was frühstücken. Und ich gehe in diesen Ströck rein und kaufe mir dieses Wecker. Dann sitzt dann im Büro und will da gerade reinbeißen und dann fällt mir auf, oh, warte mal, das geht ja gar nicht mehr. Also ja, man muss da neue Routinen für sich finden. Mein Arbeitskollege hat sich damals gefreut.
Hast du eigentlich mit der Diagnose, und du hast gesagt, man sollte eine Ernährungsberatung machen, hast du von medizinischer, sagen wir mal staatlicher Sicht, hast du Unterstützung bekommen?
Ich hatte mein Diagnosegespräch, was relativ kurz war, also ich glaube sicher unter 10 Minuten. Und ansonsten tatsächlich nicht. Also ich bin dann eben ziemlich bald Mitglied geworden in der österreichischen Zöliakievereinigung. Das war gerade am Anfang schon eine gute Unterstützung. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Problem, damit man, also dass man mit der Diagnose sehr allein ist, weil es eben da zu wenig Unterstützung gibt. Es ist, glaube ich, schon mal die erste Challenge, dass man einen Arzt findet, der sich damit auskennt. Weil es ist, glaube ich, eine relativ unbekannte Krankheit. Und ich habe auch schon sehr viele Ärzte durch, die damit gar nichts angefangen haben, wo du dann vor dem Arzt sitzt und weißt, oh, ich weiß jetzt mehr darüber als der Arzt. Von dem her, ja, es fehlt das sicher an dieser Stelle, dass man Unterstützung bekommt und dass es auch organisiert ist.
Und ist es eigentlich auch ein Thema, dass man im Zweifel psychologische Hilfe bekommen kann? Weil ich meine es deswegen auch, weil es eben so das Leben so verändert und weil das Leuten schon Angst machen kann, denke ich mir. Und gibt es da auch psychologische Betreuung, wenn man das möchte oder braucht?
Speziell für die Zöliakie ist es mir jetzt nicht bekannt. Ich finde aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Mir ist es auch mal passiert, dass ich telefoniert habe mit einer Betroffenen, die ihre Diagnose ganz neu bekommen hat vor ein paar Wochen und die auch gesagt hat, es ist psychisch so belastend für sie, weil es wirklich ihr ganzes Leben verändert und sie fühlt sich so überfordert. Und sie hat mich damals gefragt, ob es okay ist, deswegen eine Therapie zu beginnen, also eine Psychotherapie. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Also ich finde, es gibt keinen Grund, der klein genug ist für eine Therapie, wenn einem selber diese Diagnose so belastet. Und das kann ja wirklich das ganze Leben verändern, je nachdem, wie die Situation ist. Ich finde, dann ist es gut und richtig und wichtig, dass man sich da Hilfe und Unterstützung holt, ja.
Und wie ist das für dich? Du darfst gar kein Gluten essen. Darfst du auch zum Beispiel nicht kochen in Pfannen, wo vorher Gluten drinnen war? Oder wie genau ist das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist das Stichwort Kontamination. Das ist so die Achillesferse von uns Betroffenen, weil unter Anführungszeichen nur glutenfrei essen ist oft relativ einfach und machbar. Aber das Problem ist, durch Kontamination werden glutenfreie Speisen dann nicht mehr geeignet. Wenn ich zum Beispiel einen Topf habe, wo die glutenfreien Nudeln drinnen sind, die kochen, und daneben einen Topf mit den glutenhaltigen Nudeln und ich verwende den gleichen Schöpfer zum Umrühren oder zum Anrichten, dann sind die glutenfreien Nudeln nicht mehr wirklich 100% glutenfrei, weil halt ein Brösel von der Nudel oder das Nudelwasser von den normalen Nudeln draufkommt. Und bei Zöliakie-Betroffenen kommt es halt wirklich schon auf so kleine Mengen an. Und das ist, glaube ich, was sich Nicht-Betroffene oft schwer vorstellen können. Weil es klingt ja auch übertrieben, wenn jemand sagt, nein, du darfst meine glutenfreie Pizza nicht mit demselben Pizzaschneider schneiden wie die andere, da denkt man sich im ersten Moment, ja, jetzt sei nicht so heikel. Also das hört man ja auch oft, na, du bist so pingelig und mach nicht so ein Theater. Aber es ist halt leider so, weil wirklich halt schon bei Zöliakie kleinste Mengen den Darm schädigen. Klingt übertrieben, aber ist leider so.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber wie gehst du damit um in Restaurants oder im Hotel oder im täglichen Leben, im Büro, keine Ahnung.
Ja, als Zöli passt man sich da ein bisschen an. Also bei mir ist es so, zu Hause ist es gar kein Thema. Bei mir ist alles glutenfrei. Und auch wenn jetzt Freunde kommen oder jemand auf Besuch, dann koche ich und backe ich nur glutenfrei. merken die oft gar nicht, weil oft, wenn man es richtig zubereitet, gar kein Unterschied ist. Aber bei mir ist so, zu Hause ist meine Safe Zone, da ist alles glutenfrei und da muss ich mir keine Gedanken machen. Im Büro ist es so, also bei mir ist es so, wir haben eine Kantine im Büro, wo dann alle Mittagessen gehen. Für mich gibt's da nichts. Das heißt, ich koche immer vor, nehme mein Essen mit und komme dann halt mit in die Kantine. Weil, also mir ist es auch wichtig, dass man sich nicht isoliert durch die Zöliakie. Ich finde, man muss einfach Lösungen finden. Im Restaurant ist es immer so eine Sache. Es ist halt leider so, dass sich viele tatsächlich nicht auskennen. Man kommt dann oft, oh, Glutamat, nein, verwenden wir nicht. Oder ja, vegan haben wir. Wo man schon merkt, naja, es ist jetzt nicht ganz das Gleiche. Aber in Wien, ich bin wahnsinnig froh, in Wien zu leben, weil hier gibt es richtig viele glutenfreie Restaurants, die entweder komplett glutenfrei sind oder sie sich echt gut damit auskennen. Drum, also ich bin ganz, ganz glücklich, in Wien zu sein.
Und zum Beispiel, ich würde dich jetzt einladen und sagen, okay, ich hatte gerne zu mir zum Essen. Was muss ich machen mit meinem Geschirr, damit du nicht gefährdet bist? Muss ich es abwaschen oder sollte ich Neues kaufen oder lieber Plastikteller oder... Wie geht das richtig?
Wenn ich bei dir eingeladen wäre, ich sag's ganz ehrlich, ich würde mein eigenes Essen mitnehmen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, wenn man nicht betroffen ist, da gibt es so viele Themen, auf die man nicht achtet. Zum Beispiel, dass jetzt in Essig zum Beispiel Gluten drin sein kann oder im Ketchup oder ich weiß nicht, in welchen Gewürzen. Also es gibt so viele Dinge, die tatsächlich nicht glutenfrei sind. Ich war auch schon so total oft überrascht und habe mich gewundert, warum? Warum ist da jetzt wieder irgendwas Glutenhaltiges drinnen? Und dann ist auch das Thema, also Pfannen und Geschirr und so kann man grundsätzlich schon verwenden für beides. Am besten einfach nochmal abwaschen oder in den Geschirrspüler geben. Aufpassen muss man, wenn jetzt zum Beispiel eine Pfanne sehr zerkratzt ist oder wenn jetzt ein Brett Rillen hat, also ein Holzbrett zum Beispiel, wo sich halt kleine Brösen sammeln könnten. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie genau man sein muss. Ich sage immer, ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Wie war das ganz am Anfang? Hast du dann eher probiert, die Sachen, die du davor gegessen hast, einfach zu substituieren und einfach glutenfrei zu essen? Oder hast du gleich von Anfang an gesagt, so, okay, ich schaue mir jetzt an, was gibt's für glutenfreie Sachen, die ich selber auch kochen kann, ohne jetzt irgendwie zu probieren, jetzt die glutenfreie Pizza irgendwie hinzubekommen?
Am Anfang habe ich schon viel probiert, dass ich es wirklich ersetze. Also ich hatte da wahnsinnig viele Backversuche, die gescheitert sind. Also glutenfrei backen ist eine Wissenschaft für sich. Und ich habe dann oft am Anfang in meiner Sturheit ein normales Rezept genommen, einfach das Mehl ausgetauscht in ein glutenfreies. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil das Gluten ja ein Klebereiweiß ist, der auch eine Bindeeigenschaft hat zum Backen. Das heißt, ein glutenfreies Mehl funktioniert das meistens nicht. Ich habe so viel gekübelt, also und wenn man überlegt, wie teuer das glutenfreie Mehl ist und wie viel davon wirklich 1:1 in der Tonne gelandet ist. aber es gibt auch, also ich bin jetzt wahnsinnig froh, weil ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Betroffenen, die vor knapp 20 Jahren ihre Diagnose bekommen hat. Und sie hat damals gesagt, glutenfreie Produkte, wenn, dann überhaupt nur im Reformhaus. Und sie hat mir ein Foto geschickt von so Dosenbrot. Also es gab dann wirklich nur dieses glutenfreie Brot in so einer Konservendose. Hat natürlich schrecklich geschmeckt. Und damals war das halt echt schwierig. Heutzutage, muss ich sagen, bin ich echt glücklich und froh, weil es gibt schon so viel glutenfreie Ersatzprodukte. Und nicht nur in den Reformhäusern oder Biomärkten, sondern auch beim Hofer oder beim Lidl oder beim Billa. Also da bin ich echt froh, dass es so viel Auswahl gibt heutzutage.
Glaubst du, das hat auch was damit zu tun, weil wir sind schon vorher ein bisschen in dieses Klischee reingedäppelt, dass es halt jetzt mehrere glutenfreie Alternativen gibt, weil es einfach auch ein ziemlicher Trend, also ich sage jetzt mal Trend war, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Trend war oder ob es einfach auf einmal gehäuft vorgekommen ist, dass auf einmal jeder Zweite gesagt hat, ich esse jetzt ohne Gluten. Also damals war es Gluten.
Genau, das ist so typische Sprich. Ich probiere das auch mal mit dem glutenfrei. Das soll ja so gesund sein. Ja, ich sage immer, diese glutenfreien Esser, es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Einerseits ja, natürlich, dadurch, dass es so ein Trend ist, also diese Ernährungsform. Ich glaube, dadurch gibt es wahnsinnig viele Produkte inzwischen, weil die natürlich eine viel größere Gruppe ausmachen, als die, die wirklich von Zöliakie betroffen sind. Was natürlich ein Vorteil von uns ist, weil es ist einfach praktisch, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und zwischen 4 oder 5 Brotsorten glutenfrei auswählen kann, also abgepackte. Das ist für uns Betroffene schon ein Traum. Der Nachteil an diesem glutenfreien Trendessen ist natürlich im Restaurant. Weil, wie ich vorher gesagt habe, das Beispiel mit den Croutons, wir müssen das wirklich zurückschicken, was ja auch unangenehm ist, wenn man im Restaurant, man will ja auch gar nicht so auffallen, aber man weiß, man muss jetzt da genau nachfragen, weil es ist ja auch die eigene Gesundheit, um die es geht. Und da muss man jetzt zum Beispiel diesen Salat zurückschicken, wo die Croutons oben sind. Und jemand anderer, dem es jetzt egal ist, ob da ein bisschen Gluten drin ist, der isst das natürlich. Und der Kellner fragt sich natürlich, naja, aber der letzte Gast hat es nicht so ein Theater gemacht, warum du?
Gibt es eigentlich eine Forschung, um Zöliakie zu heilen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Es tut sich wahnsinnig viel in dem Bereich. Es gibt immer wieder Studien zu Tabletten oder zu einem Impfstoff. Es sind leider einige gescheitert in den letzten Jahren, die dann abgebrochen wurden, weil es keine positiven Ergebnisse gab. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr intensiv geforscht. Ich glaube nicht, dass es irgendwann ein Medikament geben wird, mit dem ich wirklich ganz normal wieder essen kann. Woran aber geforscht wird, ist zum Beispiel etwas, mit dem man dann kleine Mengen Gluten vertragen könnte. Das heißt, dass man so eine Tablette nimmt zum Beispiel, bevor man in ein Restaurant geht, und da muss man nicht mehr ganz so genau aufpassen, ob es wirklich 100% glutenfrei ist, ob da jetzt ein Brösel drin ist oder nicht, ist dann eventuell nicht mehr so tragisch. Aber momentan gibt es leider noch nichts, aber die Hoffnung bleibt.
Wir haben ja jetzt eigentlich schon wahnsinnig viel von dir gelernt. Also ich finde es total interessant, weil es sind echt Themen, wo ich nicht drauf gekommen wäre, dass man da drauf schauen muss. Aber das führt uns in unsere zweite mit Milch und Zucker Frage, und zwar, was kann man noch von dir lernen?
Ich glaube, was man von mir lernen kann, ist, dass es im Leben immer Herausforderungen geben wird. Da kann man selten was dagegen tun, aber man kann immer irgendwas Positives dran sehen. Für mich ist es zum Beispiel die Diagnose. Also ich wünschte natürlich nicht, dass ich Zöliakie hätte. Klar, ich glaube, keiner wünscht sich das. Ich bin aber auch froh, dass durch die Diagnose so viele positive Aspekte in meinem Leben ergeben haben. Dass ich bewusster esse, dass ich mehr auf meinen Körper schaue, dass ich total liebe Freunde und Menschen, die auch betroffen sind, kennengelernt haben. Und ich glaube, ja, vielleicht, ich glaube, das kann man von mir lernen, dass man, so schlimm eine Situation auch scheint, es gibt immer irgendwie zumindest kleine Aspekte, die was Positives haben.
Wir haben ja schon in der Einleitung ein bisschen erzählt, dass wir dich kennengelernt haben über Instagram. Was du auf Instagram nicht machst und was du auch sonst hast in einem Blog über deine Erkrankung und über das Leben mit Zöliakie. Kann man das auch von dir lernen, irgendwie seine Geschichte teilbar machen für andere?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, es ist oft so, dass man glaubt, dass man sehr alleine ist mit Situationen oder Diagnosen oder einfach Lebenszuständen. Und darum finde ich es ganz wertvoll, wenn Menschen ihre Geschichte teilen, um eben anderen Mut zu machen oder zu zeigen, man ist nicht alleine. Es gibt auch noch andere Menschen, die genau das Gleiche empfinden oder erleben. Und gemeinsam ist es oft leichter im Leben.
Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du vorher gesagt hast, also immer mal wieder. Und zwar, du sprichst immer von Betroffene, also mit also quasi der weibliche, die weibliche Bezeichnung, die Betroffene. Ist es so, dass Zöliakie öfter bei Frauen vorkommt als bei Männern, oder kriegt man es einfach nur mit, dass öfter bei Frauen ist?
Es ist tatsächlich so, dass mehr Frauen betroffen sind. Ich glaube, ich habe jetzt so im Kopf 80-20, also deutlich mehr Frauen als Männer. Mein Appell an alle betroffenen Männer, macht doch auch mal einen Blog oder einen Instagram-Account. Zeigt doch mal, wie es euch Männer damit geht. Weil ich glaube, es gibt auch viele, die sich gern austauschen würden.
Das glaube ich auch. Also mir ist es jetzt nämlich während dem Gespräch eingefallen, dass mir zumindest kein Mann einfällt, von dem ich schon mal gehört habe, naja, ist glutenunverträglich. Wobei ich glaube, dass das sicher auch so eine Geschichte ist, eben wie dieses Klischee. Na, ich bin jetzt ein bisschen gesünder und deswegen achte ich drauf, was halt irgendwie immer so weiblich behaftet ist, aus welchen Gründen auch immer.
Also Selbstoptimierungsdrang.
Genau, genau.
Das stimmt, ja. Das ist definitiv oft eher ein Frauenthema. Ja, also es sind deutlich mehr Frauen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen eher zum Arzt gehen.
Was war dein Weg, dass du gesagt hast, ich bin nicht in einer Gesellschaft und unterstütze andere Betroffene, sondern ich schreibe wirklich einen Blog und erzähle meine Geschichte, gebe mein Gesicht dazu und mache mich auch öffentlich damit. Weil es ist, ich finde, es ein großer Schritt ist, weil es ist in einer Gesellschaft sein von Leuten, die gleiche Krankheit haben, und dann nochmal extra an die Öffentlichkeit zu gehen, sind einfach zwei Paar Schuhe.
Es war tatsächlich so, dass ich immer schon mal bloggen wollte. Aber ich hatte so das Gefühl, also ich habe dann so Richtung Reiseblog gedacht, also damals vor 7, 8, 9 Jahren. Und dann, wenn ich so geschaut habe, habe ich gedacht, ja, gibt's ja schon 100.000 Mal. Also habe ich gedacht, wofür soll ich da jetzt noch einen Blog aufmachen? Gibt's ja alles schon. Und dann kam die Diagnose Zöliakie und dachte ich so, Jetzt habe ich aber was nicht jeder hat. Da kann ich jetzt drüber schreiben. Also von dem her habe ich wieder das Positive gesehen. Und für mich war auch die Motivation, dass ich eben, wie ich vorher gesagt habe, nach der Diagnose, ich habe dann viel gegoogelt und habe ein paar Foreneinträge oder Gruppen oder Blogs gefunden, aber tatsächlich sehr wenig. Und ich habe mich da ein bisschen verloren gefühlt. Und meine Motivation hat mir gedacht, ich will es aber nicht, dass anderen so geht. Weil diese Diagnose am Anfang, das kann so angsteinflößend sein, vor allem wenn man ganz alleine ist und niemanden in seinem Umfeld hat, der auch betroffen ist. Und man hat 1000 Fragen und möchte sich austauschen und ist unsicher. Und ja, meine Motivation war einfach, anderen Betroffenen Mut zu machen und so ein bisschen zumindest virtuell an die Hand zu nehmen.
Wenn wir jetzt schon ein bisschen so über Klischees und so Sachen geredet haben, die können ja auch extrem weird und lustig und verrückt sein, was mich zur dritten mit Milch und Zuckerfrage bringt, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
Zum Lachen bringen mich unbeschwerte Momente mit lieben Leuten und da kann es was ganz Banales sein. Also ich lache gerne und oft. Es muss gar nicht so witzig sein unbedingt.
Kommt dir auch mal ein Lachen aus, wenn Leute die Klischees um die Ohren werfen? So wie du gesagt hast zum Beispiel, sondern wir haben eh veganes Essen.
Ja, es kommt natürlich auf die Situation an. Also grundsätzlich versuche ich solche Dinge immer mit ein bisschen Humor zu nehmen, weil wie gesagt, ich kann es nicht erwarten, dass sich jemand damit auskennt. Und ich bin meistens auch nicht böse, weil es wirklich oft Unwissenheit ist und nicht Ignoranz. Das heißt, wenn es geht, ja, dann reagiere ich sehr gern mit Humor. Es geht aber auch nicht immer. Also ich versuche es natürlich immer positiv zu nehmen und mit Optimismus und so, aber die Zöliakie kann auch selbst nach Jahren manchmal echt eine Herausforderung sein. Also es kommt immer ein bisschen auf die Tagessituation an. Ich kann mich an zwei Situationen erinnern, die in dem letzten Jahr besonders schwierig für mich waren. Da war ich einmal mit Freunden essen in einer Pizzeria. Und wir waren extra dort, weil es dort auch glutenfreie Pizza gab für mich. Dann war ich auch sehr dankbar, dass alle dort waren. Und dann haben alle ihre Pizza bekommen, nur ich nicht. Und dann ist sie dann, die Kellnerin, nach einer halben Stunde gekommen und die anderen hatten schon, also haben schon zum Essen begonnen. Und sie hat zu mir gesagt, oh, es tut mir so leid, sie haben doch keinen glutenfreien Teig, ob ich nicht eine normale essen mag. Und da hat's mir, also das war mir echt schwer, dass ich dann, also ich konnte dann nicht mit Humor reagieren oder ruhig, weil ich hatte schon so Hunger und alle essen um mich rum. Und ich muss es jetzt zugeben, aber die Tränen zurückhalten, weil ich mir dachte, nein, ich kann keine normale Pizza essen. Wenn ich das könnte, dann würde ich schon essen. Also ich versuche, Dinge mit Humor zu sehen und mit Verständnis und mit Ruhe. Aber es gibt doch immer noch nach Jahren schwierige Situationen, wo man eben nicht immer so ganz entspannt reagieren kann. Und letztens, das war erst vor 2-3 Wochen, bin ich in die Arbeit gefahren und ich habe so eine Straßenbahnstation bei mir ums Eck, wo ich einsteige. Und dahinter ist eine Bäckerei. Und die haben immer die Türen offen. Und da kommt immer so in der Früh dieser Bäckergeruch raus. Und das war auch so ein Tag, wo ich nicht gefrühstückt habe und ich stehe da so an dieser Straßenbahnhaltestelle und da kommt so dieser Geruch von diesem, ich weiß nicht, Kipferl oder irgendwelchen Weckerl oder so. Und da steht man echt und denkt, oh, ich will das jetzt auch. Und es kommt halt immer so ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Normalerweise, also ich gehe an der Bäckerei vorbei und denke mir, ja, das gibt's für mich heute nicht, auch gut. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann echt mich zusammenreißen muss, weil ich mich am Boden schmeißen möchte und zum Schreien beginnen möchte und weinen und ich möchte jetzt auch ein Croissant. Aber ja, ich glaube, es ist immer ein Auf und Ab der Gefühle.
In der Situation mit der Pizzeria, wo sie sagst, ja, wir haben doch keine glutenfreie Pizza, wie ist die normale, was hast du dann bestellt, was hast du dann gemacht?
In dem Fall habe ich dann gar nichts mehr gegessen. Einerseits, weil die anderen schon fast fertig waren und es hätte dann auch nur Salat gegeben und das war mir dann auch zu blöd. Also ich wollte keinen Salat essen und ich wollte dann nicht nochmal extra warten. In dem Fall habe ich dann gesagt, na gut, dann bleibe ich bei meinem Getränk und habe dann später daheim was gegessen.
Fehlt dir noch das Vertrauen, dass auch wenn du einen Salat bestellen würdest, dass die halt genau, ich weiß nicht, das Brotmesser nehmen, wo vorher Brot geschnitten worden ist oder so?
Genau, also Vertrauen ist tatsächlich ein riesiges Thema bei Zöliakie, weil es ist halt so, man weiß nie, was in der Küche passiert. Es kann sein, dass die das Brot eben im Salat schneiden. Es kann sein, dass die gut draufgeben und dann draufkommen, oh, geht doch nicht und dann einfach wieder runterkratzen. Man weiß im Prinzip oft nicht, was in der Küche passiert. Man kann genau nachfragen. Man kann mit dem Kellner oder mit der Kellnerin sprechen. Manchmal geht man auch in die Küche, wenn es auch erlaubt ist oder wenn es möglich ist. Aber was dann wirklich passiert, man weiß es nicht. Und ich glaube, irgendwann muss man sagen, ich vertraue jetzt, dass es passt. Weil ansonsten kann man, glaube ich, gar nicht mehr auswärts essen. Aber es ist ein Riesenthema, das auch sehr viele beschäftigt. Und ich glaube, es ist auch ein Thema mit der Zeit, lernt man es zu vertrauen, weil es eben gar nicht anders geht mit Zöliakie.
Was ich mir auch wahnsinnig schwer vorstelle, ist auf Reisen. Weil wenn du in Wien bist, dann weißt du ja ganz genau, okay, diese, jene Lokale, bei denen kann ich essen, bei denen muss ich jetzt nicht doppelt überlegen. Aber wenn du auf Reisen bist, in einer komplett neuen Umgebung, dann wie machst du das dann?
Ja, Reisen ist anders mit Zöliakie. Also ich war früher sehr, sehr viel unterwegs, war in der ganzen Welt umher, war da immer total unbeschwert und habe spontan gebucht oder spontan irgendwo essen gegangen. Mit der Zöliakie ist es natürlich anders. Ich habe mir immer geschworen, dass ich mich nicht von der Zöliakie vom Reisen abhalten lasse, weil es geht halt nicht ums Essen beim Reisen. Es ist halt so, man bereitet sich viel, also ich mache es zumindest so, ich bereite mich viel mehr vor. Also wenn ich jetzt weiß, ich fliege jetzt in ein Land XY, dann bin ich die, die schon jedes Restaurant gecheckt hat, die Speisekarte online weiß, schon mich mit anderen Betroffenen ausgetauscht habe, recherchiert habe, Bewertungen gelesen habe, mich über die lokalen Gerichte eingelesen habe, damit ich schon weiß, was könnte denn glutenfrei sein oder was geht wahrscheinlich gar nicht. Also es ist sehr viel Vorbereitung, manchmal auch das Hotel schon voranschreiben oder antelefonieren, ob das möglich ist. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man hinreist. Ich war vor 3, 4 Jahren, ist es schon her, ein Jahr Auszeit genommen von meinem Beruf und bin so ein Jahr herumgereist mit der Zöliakie. Und das war eine Herausforderung. In manchen Ländern sehr groß, in manchen Ländern ging es tatsächlich sehr gut. Aber ich bin da wieder der Meinung, es ist machbar. Man muss sich halt vorbereiten. Es ist anders und man muss vielleicht ein paar Abstriche machen. Aber ich möchte diese Erfahrungen alle nicht missen. Weil ich sage, das war so wertvoll und das war so schön und so viele tolle Momente dabei. Das war es wert, dass ich sage, ich verzichte da auf das ein oder andere lokale Essen.
Ich stelle jetzt die letzte mit mich und Zuckerfrage, und zwar Reisen wir in die Zukunft. Das sind jetzt 5 Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Einerseits möchte ich noch vielen anderen Betroffenen Mut machen, vielen begleiten mit ihren ersten Schritten nach der Diagnose, viel aufzeigen, dass man das Leben auch genießen kann mit Autoimmunerkrankung. Vielleicht gibt es ja dann schon irgendeine neue Forschung auf dem Gebiet. Vielleicht gibt es irgendeine Impfung oder ein Medikament. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also das stelle ich mir sehr schön vor.
Wenn es jetzt ein Medikament oder eine Impfung geben würde, und du sagst, von heute auf morgen kannst du alles essen. Was wäre das Erste?
Ich glaube, ich würde tatsächlich asiatisch essen gehen. Frühlingsrolle, Nudelbox, ich weiß nicht, all diese Sachen, die es glutenfrei selten gibt oder gar nicht.
Man schaut ja wahrscheinlich dann trotzdem drauf, was ist da jetzt drinnen und will ich das eigentlich wirklich essen?
Ja, aber ich glaube, also wenn ich jetzt von einem Tag auf den anderen die Heilung hätte, dann wäre mir das am Anfang wahrscheinlich wurscht. Also ich würde wahrscheinlich 20 Kilo zunehmen in 2 Monaten, weil ich einfach alles essen würde, was ich die letzten Jahre nicht essen konnte. Irgendwann wird dann wahrscheinlich wieder der Verstand so einkicken, so auf die Art, warte mal, was du da überhaupt isst, aber es würde dauern.
Das war so im Glutenkoma wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Das sind auch schöne Schlussworte, also Glutenkoma. Warum nicht, ja? Es war super spannend, mit dir zu sprechen. Möchtest du noch einmal für die Hörerinnen und Hörer was loswerden? Deine Botschaft an die Welt, wo man vielleicht als Betroffener Hilfe finden kann, wo man sich informieren kann?
Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass man sich wirklich eine klare Diagnose holt. Weil oft ist es so, dass Betroffene sagen, sie vertragen Gluten nicht so gut. Sie probieren jetzt einfach mal glutenfrei zu essen, um zu schauen, ob es ihnen besser geht. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist ganz wirklich wichtig, dass man sich vorher wirklich abklärt, ob man eine Zöliakie hat und erst danach umstellt auf glutenfrei. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, weil mir das so eine Herzensangelegenheit ist. Und Hilfe bekommt man auf jeden Fall einerseits bei den Zöliakie-Gesellschaften des jeweiligen Landes, also gibt es in Österreich, in Deutschland und auch in der Schweiz. Es gibt auch oft Selbsthilfegruppen, da gibt es auch in Wien regelmäßig Treffen und natürlich bei anderen Betroffenen. Also einfach mal ein bisschen schauen, was gibt's für Facebook-Gruppen, was gibt's für Instagram-Accounts. Da kann man schnell Kontakte knüpfen. Wir Betroffenen, wir sind eine lustige Gruppe und freuen uns auch immer über neue, andere Betroffene zum Kennenlernen. Und was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass die Diagnose am Anfang wahrscheinlich wirklich eine große Herausforderung ist oder auch überwältigend ist oder Angst machen kann. Es wird aber besser. So abgedroschen das auch klingt, mit der Zeit kann man wirklich sehr, sehr gut mit der Zöliakie leben. und sein Leben genießen, trotz und mit dieser Autoimmunerkrankung.
Was sind die Fachärzte, zu denen man geht?
Ja, also meine Empfehlung ist, am besten zum Internisten gehen. Man kann die Blutuntersuchung, also der erste Schritt ist immer eine Blutuntersuchung und dann eben diese Dünndarmbiopsie. Aber ich würde immer gleich empfehlen, zum Internisten zu gehen und vorher aber abzuklären, kennt sich der mit dieser Thematik aus. Da kann man sich zum Beispiel auch an die österreichische Zöliakie-Gesellschaft wenden und die geben dann zum Beispiel Arztempfehlungen, weil es eben ein sehr spezielles Gebiet ist und nicht alle Ärzte wirklich spezialisiert drauf sind. Aber grundsätzlich der Hausarzt für die Blutuntersuchung oder direkt der Internist sind die richtigen Ansprechpersonen.
Was mir auf jeden Fall bleibt, ist vielen, vielen Dank für die Offenheit und für die Ehrlichkeit und für den Einblick in dein Leben und Einblick in das Leben mit einer Autoimmunkrankheit wie Zöliakie. Ich finde es super, dass du da auch einen Blog machst und einen Instagram-Account und dass wir dich gefunden haben, dass wir uns gefunden haben.
Ja, dann sage ich auch danke für diese Einladung und vor allem ein großes Danke, dass ihr dem Thema da auch Raum gebt und dadurch vielleicht den einen oder anderen erreicht, der vielleicht noch ein paar Vorurteile hatte, aber jetzt ein bisschen offener mit dieser Thematik umgeht.
Den Kontakt zu dir, zu dem Blog und zu deiner Instagram-Seite werden wir natürlich verlinken. Und alle anderen unserer Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf www.mitmilchundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.